Und wenn ich aber aus dieser Quelle, aus Gottes Liebe leben darf und aus dieser Quelle schöpfe, dann ist da viel mehr Weite und viel mehr Tiefe. Und ich merke halt, ich habe viel mehr zu geben, wenn ich mich von Gott füllen lasse.
Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
Sie liebt es, Mutter zu sein und hält es für ein großes Geschenk von Gott. Aber Franziska Buchegger ist genauso überzeugt, Mama zu sein lässt einem womöglich mehr als je zuvor bewusst werden, wie sehr man von Gottes Gnade abhängig ist. Aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus bekennt die ausgebildete Ergotherapeutin, dass sie nichts in ihrem Leben so sehr an ihre Grenzen geführt hat, wie ihr Mama-Sein. Diese Rolle, so schreibt sie, offenbart ihre schlimmsten Seiten, Wunden und Abgründe, aber andererseits erfährt sie dadurch eine bedingungslose Liebesfähigkeit, die sie vorher nie für möglich gehalten hätte. Ja, also wie man mit allen Herausforderungen Mama sein und gleichzeitig von ganzem Herzen Jesus nachfolgen kann, darüber hat sie ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Mama nach dem Herzen Gottes, heißt es, und ist vor allem, aber beileibe nicht nur, für junge Mütter eine großartige Hilfestellung. Warum das so ist, das erzählt die Autorin uns in der kommenden Stunde selbst. Ganz herzlich willkommen im Flügelverleih, Franziska Buchegger aus Oberösterreich. Hallo!
Ja, hallo! Ich freue mich, da zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen dürfen und wir tun das nicht zu zweit. Wieder mal mit großem Respekt begrüße ich meinen lieben Kollegen Hannes Böhm, der auch dieses Buch wahrscheinlich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen hat, obwohl er mit Muttersein ja nun wirklich nicht ganz so viel am Hut hat. Aber Hannes, du bist Vater und die können schon auch mitreden.
Absolut.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Sigrid. Tatsächlich, also das Buch, wie du als Mutter in der Nachfolge wachsen kannst, ist jetzt nicht mein Kernthema, das ist wahr. Aber das Nachfolgethema wohl schon. Und deswegen fand ich dein Buch, liebe Franziska, doch auch für mich sehr lesenswert. Und eigentlich wollte ich dir zu Beginn die Frage stellen, jetzt hast du so ein Buch geschrieben über, ja, wie man als Mutter im Glaube wachsen kann. Gleichzeitig schreibst du auch in deinem Buch, wenn man ein paar Jahre zurückschaut in deiner Biografie, dann schien Gott für dich wortwörtlich unendlich weit weg gewesen zu sein. Das ist ja wirklich schon ein Schritt von diesem unendlich weit weg bis hin zu, ich schreibe jetzt mal ein Buch für Mütter, damit die in der Nachfolge wachsen können. Da ist scheinbar und ganz offensichtlich eine ganze Menge passiert zwischen damals und heute. Aber Sigrid und ich waren dann der Meinung, nee, die Frage ist für den Anfang vielleicht ein bisschen zu groß. Und wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs den ein oder anderen Aspekt aus deinem persönlichen Glaubensentwicklungsweg beleuchten und da Licht reinbringen. Deswegen werde ich dir diese Frage nicht stellen, sondern ich stelle dir eine andere, viel einfachere. Und zwar gibt es ein ganz schönes Zitat von dir, da schreibst du, Glaube kann man nicht vorschreiben, sondern nur vorleben. Ein sehr schönes Zitat in Richtung Vorbilder. Und liebe Franziska, wenn ich dich fragen würde, oder was heißt, wenn ich dich fragen würde? Ich frage dich einfach, wie schaut es denn bei dir aus? Welches Vorbild würde dir spontan einfallen? Hast du eins?
Im Glauben? Ja, tatsächlich. Da gibt es einige tolle Frauen. Natürlich kann ich als erstes auf meine eigene Mama verweisen, die mir ja auch den Glauben vorgelebt hat. Und da war einfach ganz wichtig zu sehen, dass sie ihre eigene Beziehung im Alltag mit Jesus auch pflegt und quasi nicht nur dieses du musst, du kannst, du darfst dahin gehen, du kannst das beten, sondern einfach auch zu sehen, dass sie es selber gemacht hat.
Genau. Okay, du hast also mit deinen Kinderaugen oder mit deinen jugendlichen Augen hingeguckt, was deine Mutter macht. Was ist dir da noch in Erinnerung geblieben, wie sie ihren Glauben im Alltag gelebt hat?
Sie ist auch immer wieder mit uns in die Kirche gegangen, natürlich. Sie erzählt mir heute noch, dass ich als Baby schon ganz viel in der Kirche war. Da kann ich mich natürlich nicht erinnern, aber es war wahrscheinlich auch nicht umsonst. Und genau, also wir haben auch immer bei Tisch gebetet. Zum Beispiel sind das so Kleinigkeiten, wo man einfach die Verbindung zu Gott im Alltag immer wieder herstellen kann. genau, oder so Bibelverse ziehen haben wir auch gern gemacht miteinander.
Ist das was, was du heute mit deinen Kindern auch machst? Sie zum Beispiel mit in den Gottesdienst nehmen, obwohl die 3 sind es ja mittlerweile, noch recht klein sind?
Ja, tatsächlich. Also wir versuchen schon, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Und es ist natürlich um einiges sportlicher geworden als ohne Kinder. Man kann nicht immer die ganze Stunde in der Kirchenbank sitzen bleiben, das ist klar. Also man muss sich einfach die eigenen Erwartungen ein bisschen anpassen an die Alltagsrealität. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig und schön, dass man Kinder in der Kirche auch bemerken darf. Die darf man ruhig mal hören und spüren, dass die da sind. Und wir haben da in unserer Pfarre wirklich auch großes Glück. Also wir sind so eine ganz kleine Gemeinde, eine ganz, ganz kleine Kirche auch. Da gibt es auch nur einen Mittelgang. Das heißt, du kannst dich jetzt auch nicht seitlich irgendwo ein bisschen verstecken oder bewegen. Das heißt, wenn das Kind mal nach vorne läuft, dann sieht das auch jeder. Und unsere Pfarre, unsere ganzen Pfarrangehörigen sind aber so offen und freundlich den Kindern gegenüber. Und sie sagen uns auch ganz oft, dass sie es schön finden, dass wir kommen, auch wenn es anstrengend ist oder auch wenn man manchmal vielleicht rausgehen muss, wenn doch jemand länger oder lauter zu schreien beginnt, was ja auch durchaus mal vorkommen kann. Und das finde ich schon echt sehr schön, weil das ist auch nicht überall so und es ist nicht selbstverständlich.
Du schreibst in deinem Buch, dass du dir selbst als Mutter schwer damit getan hast, so mit dem gelebten Alltag im Christsein, mit dem gelebten Christsein im Alltag. Das finde ich jetzt doppelt interessant, weil du ja eigentlich aus einem Haushalt kommst, wo dir das eigentlich ein Stück weit vorgelebt worden ist. Trotzdem hast du das selbst als Mutter so erlebt, dass das doch recht schwierig ist, mit all dem Trubeln und dem Kindertrubel drumherum da irgendwie am Glauben dran zu bleiben, an Gott dran zu bleiben, den Glauben zu entwickeln und hast für dich Wege gefunden. Ich will dich fragen, Franziska, wieso war das für dich so schwierig damals, vor einer Weile?
Ja, eine gute
ist noch
Frage.
Nicht so lange
Nein, es ist noch nicht so lange her, das stimmt. Ich glaube, es war einfach deswegen auch so schwierig, weil das Mutterwerden ist ja doch eine sehr, sehr große Lebensumstellung. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender, spontaner Mensch, der viel unterwegs ist. Und gerade auch im Glaubensleben, da gibt's ja, kann man dort zu einem Gebetskreis fahren oder man macht dieses Wochenende. Da ist man ja schon auch oft viel im Außen unterwegs. Und das Muttersein und vor allem auch in Kombination dann mit Corona, das ist ja dann ziemlich gleichzeitig passiert, hat sich dieses ganze Leben sehr in das Innen verlegt. Ich bin ganz viel zu Hause gewesen, auch ganz viel alleine gewesen mit meinem Baby. Und es war schon eine große Umstellung und so diese Gemeinschaft hat mir auch sehr gefehlt am Anfang. Ich musste irgendwie einen Weg finden, auch quasi ganz allein für mich mit Gott gut in Verbindung zu sein. Das war wahrscheinlich die größte Herausforderung, ja, dass diese Angebote und diese Gemeinschaft von außen ganz radikal weniger wurde. Ja.
Ich kann mich da total gut einklinken in diesen Gedanken. Also bei mir ist das, kleine Kinder haben schon echt lange her und damals hat man Corona noch nicht gedacht, aber wenn der Fensterladen so zugeht und du bist so nach innen, das macht echt was mit einem. Und dieses Jüngerschaft-Leben, was dir ja sehr wichtig ist mit kleinen Kindern, das klingt ziemlich unvereinbar, wenn ich so dran denke, wie das damals war, wo man doch recht isoliert ist. Du schreibst aber andererseits auch in deinem Buch, dass gerade deine Kinder für dich die größte Motivation sind, an dir selbst zu arbeiten. Also auch in diesem Prozess des Jüngerseins, der Nachfolge Jesu. Inwiefern?
Weil ich einfach weiß oder die Erfahrung gemacht habe, dass ich durch die Beziehung mit Gott, durch das, dass ich ihn an mir, an meinem Herzen arbeiten lasse, durch das, ja, dass mein Herz immer weiter wird, wenn ich Gott mehr liebe und kenne, dass ich das meinen Kindern einfach schenken möchte. Ich möchte sie so sehr lieben und das Mama-Sein hat mir einfach auch immer wieder meine engen Grenzen aufgezeigt. Ja, dass meine eigene kleine Liebe, die ist sehr schnell auch mal ausgereizt und müde. Und wenn ich aber aus dieser Quelle, aus Gottes Liebe leben darf und aus dieser Quelle schöpfe, dann ist da viel mehr Weite und viel mehr Tiefe und ich merke halt, ich habe viel mehr zu geben, wenn ich mich von Gott füllen lasse. Und das ist so eine große Motivation, weil ich ja meinen Kindern so viel wie möglich Liebe schenken möchte.
Gleichzeitig, wenn man sich mit deinem Buch beschäftigt, merkt man auch, du bist jetzt nicht, wie wir alle, die Liebe in Person. Also wir alle haben auch unsere nicht so guten Tage und unsere Tage, wo wir dünnhäutiger sind und wo wir auch reizbarer sind und schneller auf der Zinne sind. Sagt man das bei euch eigentlich auch so in Oberösterreich?
Nein. Auf der Palme würden wir sagen. Ja, auf die Palme.
Ich kenne es auch nicht, Hannes. Im Schwäbischen ist man auch nicht auf der Zinne.
Wenn du in so einer konkreten Situation bist, sagen wir mal, du hast so einen Tag, wo du relativ schnell auf der Palme bist, hast du da 1, 2, 3 Tricks, wo du sagst, so, normalerweise würde ich jetzt so und so handeln, aber stopp, das geht auch anders. Gibt es da für dich so ein Stoppschild oder irgendwie so ein Trick, den du dann anwendest, um dich wieder in die richtige Spur zu bringen, runter von der Palme?
Ja, also ich beginne den Tag mittlerweile schon, wenn ich im Bett liege und das erste Kind sich rührt sozusagen. Es ist jetzt zurzeit meistens das Baby, so gegen 5. Und dann ist das Erste, was ich so innerlich zu mir und zu Gott sage, ist einfach so Gnade, 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 wo ich mich einfach so bewusst ausrichte, dass ich den Tag beginnen darf mit Gottes Gnade, dass er mich durchträgt und dass alles, was ich tue und spreche, auch in seiner Gnade getragen ist, ja, dass er da mit dabei ist. So fange ich schon mal an. Das macht schon einen großen Unterschied, wie ich in den Tag starte. Und dann habe ich einfach immer mit der Zeit auch begonnen, mir selber immer wieder zu sagen, dass ich atmen muss. Also wenn ich mich gerade sehr aufrege, dann atme ich und dann fange ich ganz oft so mitten im Alltag einfach an zu singen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Atme in uns, Heiliger Geist. Das verbinde ich sehr oft mit dem, so, okay, atmen, also atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, und so geht das dann weiter. Die Kinder kennen es mittlerweile schon ganz gut. Das ist auch so eine Methode, wo ich mich einfach wieder bewusst darauf ausrichte, okay, ich bin jetzt schon am Anschlag und gleichzeitig darf ich wissen, ich muss das nicht alleine schaffen. Ich darf mir da Ruhe und Frieden holen und der Heilige Geist lebt in mir, also darf er auch mitarbeiten und sprechen und handeln. Und das macht schon einen großen Unterschied, ja. Besonders wenn ich gerade sehr wütend bin oder so, dann richtet mich das wieder aus auf Gott. Ein Trick ist auch, dass wir ganz oft bei uns so kurze Tanzpartys veranstalten. Also ich mache dann laute Musik an, dass die Feiert Jesus Kids zum Beispiel oder so in die Richtung, die bisschen fetzigeren Lieder, und die Kinder machen da dann auch mit und dann sage ich, jetzt wird mal jeder springen und toben und dann dürfen sie da auf der Couch herumhüpfen und auch mal einfach alle laut schreien und ja, wir loben halt Gott dann auf unsere wilde Art und Weise auch. Und gleichzeitig darf da viel aufgestaute Emotion einfach frei werden. Und ich merke schon, dass da dann wortwörtlich ein neuer Wind weht, ja, dass der Heilige Geist mitten in unserem Alltag einfach dabei ist und da immer wieder einen neuen Anfang schenkt. Und ich habe gelernt, mich nicht so sehr daran festzuhalten, wenn ich was falsch gemacht habe, sondern den Blick nach vorne zu richten. Weniger dieses Hängenbleiben und Grübeln und zerknirscht sein über meine Fehler, sondern ich habe lernen dürfen, und ich darf es immer noch lernen, ist ja ein Prozess, mich da selbst anzunehmen in meiner Schwachheit und zu sagen, hey Kinder, ich mache Fehler, die Mama hat gerade auch was falsch gemacht, ich habe jetzt gerade, weiß ich nicht, lauter gesprochen oder mal eine Tür zugehauen, das kommt schon mal vor. Und dann entschuldige ich mich und dann schaue ich aber nach vorn, dann bleibe ich da nicht hängen, sondern sage ich, Kinder, schaut's, unser großes Geschenk, eines der größten Geschenke, die wir haben, dadurch, dass wir auch glauben dürfen, ist, dass wir immer wieder neu anfangen können. Immer wieder. Ganz egal, wie oft am Tag. Wir streiten und wir dürfen uns versöhnen und neu anfangen. Und dieses Neuanfangen für mich auch zu entdecken und wirklich neu anzufangen. Und sagen, okay, ich starte jetzt wieder bei Null und es geht los mit Gottes Gnade. Wir dürfen eine neue Chance haben. Und nächstes Mal kann ich das und das vielleicht besser machen und damit mir auch sanft umzugehen und sagen, okay, ja, ich habe vielleicht nur 3 Stunden geschlafen, es ist auch verständlich, dass ich gereizt bin, mir das auch zu erlauben, dann Pausen zu machen und auch mal nicht perfekt zu sein, weil das sind wir alle nicht und das kann ich nicht. Und es ist mir auch wichtig, dass die Kinder das wissen. Eine Mama ist nicht perfekt, die macht Fehler und sie dürfen das auch, dürfen auch Fehler machen.
Also allein diese drei Sachen, die du jetzt eben genannt hast, das hätte mir damals vor 18 Jahren viel geholfen, als ich mit der ersten allein zu Hause war. Finde ich auch ganz toll, das kommt auch in deinem Buch immer wieder raus, dass du einfach schnell bist beim Entschuldigen oder um Verzeihung bitten, auch bei den Kindern, dass man da als Elternteil nicht so stolz ist zu sagen, ich tut mir leid, ich habe jetzt hier total überreagiert, ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen und das hat mich verletzt oder ich bin einfach nur müde. Das fand ich sehr, sehr schön in deinem Buch. Und was du jetzt erzählt hast, Franziska, hat mich an eine Stelle erinnert, da muss ich wirklich lachen. Es ist jetzt kein Buch, wo man viel lachen muss, sondern wo man viel lernen kann. Aber in dem Kapitel, wo du über die Früchte des Heiligen Geistes schreibst, wie der Paulus sie in seinem Brief an die Galater im 5. Kapitel aufzählt, die nimmst du ja dann nicht so einzeln unter die Lupe, können wir nachher auch vielleicht auch nochmal drauf kommen. Da bin ich über eine Stelle gestoßen, die ich total anschaulich fand. Da schreibst du, wenn mich der Zorn zu überfallen droht, stelle ich mir vor, wie sich die Liebe in meinem Gehirn nach vorne drängelt, wie ein Arzt in einer Filmszene und ruft, lassen Sie mich durch, ich bin die Liebe. Das fand ich richtig schön und super anschaulich. Und das dachte ich, ey, wenn das klappt im Alltag, ist das richtig, richtig cool. Und ich spüre so bei dir durch, dass du wirklich da Strategien entwickelt hast für dich und im Alltag mit deinen Kindern, dass sowas wirklich klappen kann, wenn die Hellen, nicht die Hellen, sondern die Wellen hochschlagen. Das finde ich wirklich cool. Wenn wir schon gerade dabei sind, wir können auch mal gerade über so eine konkrete Frucht sprechen. Selbstbeherrschung zum Beispiel erwähnt der Paulus in seinen Gaben, Früchte des Geistes. Das finde ich auch echt schwierig. Da habe ich auch gedacht, wow, das war bei mir immer so ein Punkt, wo ich Mühe hatte, eben nicht zu emotional zu reagieren. Wie schaffst du es, in diesem Bereich da weiterzukommen, gerade bei Selbstbeherrschung?
Er ist tatsächlich, glaube ich, eine der schwierigsten für uns Eltern, weil wir lernen, dass Kinder große Gefühle haben, oder da kommt man ja dann schnell drauf, dass Kinder große Gefühle haben und die oft auch sehr lautstark ausdrücken. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass ich das total verlernt habe oder noch nicht gelernt habe, womöglich sogar, oder viele von uns, meine Gefühle gut und reguliert auszudrücken. Ja, also ich glaube schon in unserer Gesellschaft, dass wir große Gefühle oft wegdrücken oder nicht so wahrhaben wollen. Und dann brechen die halt mit einer Wucht heraus, wenn man sie nicht mehr halten kann. Habe ich letztens ein tolles Bild dazu gelesen. Und zwar, dass es ist wie so ein Wasserball, den man versucht, unter Wasser zu drücken. Und das braucht ja ganz schön viel Kraft und Aufmerksamkeit. Und sobald du dann abgelenkt bist oder müde oder dir geht die Kraft aus, dann schwupps, springt dieser Wasserball an die Oberfläche. Und du denkst dir so, ja, wo kommt der denn her? Ich habe ihn ja gar nicht gesehen.
Der schießt richtig nach oben dann.
Ja, genau. Und ich glaube, für mich ist ein ganz wichtiger Teil auf diesem Wachstumsprozess eben dieses Wahrnehmen von meinen eigenen Gefühlen, bevor sie an die Oberfläche schießen, sondern sie einfach gut begleitet nach oben zu lassen. Ja, den kann man ja ganz langsam an die Oberfläche kommen lassen, diesen Ball, und dann erklären, schau, das ist jetzt gerade mein Gefühl. Also ich habe auch gelernt, den Kindern zu sagen, ich bin jetzt wirklich wütend, ich spüre, wie ich wütend werde. Und dann sage ich, ja, was kann ich jetzt machen? Was kann ich machen mit meiner Wut? Also das auch so besprechen mit den Kindern, wie gehe ich denn um damit? Habt ihr Ideen oder Strategien? Und die sind ja wirklich cool, weil Kinder sind so kreativ und denen fällt ja da auch dann schnell mal was ein. Und wenn man sie das so fragt und sie das selbst überlegen lässt, dann tun sie sich später auch leichter, diese Strategien für sich selber anzuwenden. Also sagen wir so mal in den Boden hineinstampfen oder mal in einen Polster schreien oder eben tanzen oder ganz viel. Also für uns hilft eigentlich immer viel Zeit an der frischen Luft, in der Natur. Da sind wir alle ausgeglichener. Und ich glaube, es ist meine Verantwortung, vor allem als Mama, dafür zu sorgen, dass meine Ressourcen so weit gefüllt sind, wenn es irgendwie geht, dass ich eben diese Selbstbeherrschung auch im Alltag leben kann. Ja, natürlich, wenn man nicht schläft und nie Zeit hat für sich oder zur Ruhe zu kommen, dann ist es auch total schwer, sich zu beherrschen, weil die Kraft halt leer ist. Ein Auto fährst du ja auch nicht ohne Tank. Aber mit uns selber würden wir schon versuchen, ohne Tank weiterzufahren. So vom Bildhaften her gesprochen. Und da bin ich auch darin gewachsen, auch mit meinem Mann rechtzeitig zu sprechen. Wenn ich irgendwie merke, ich habe das Bedürfnis nach Sport zum Beispiel, mir hilft es total, laufen zu gehen. Da kann ich ganz viel loslassen und bin einfach insgesamt ausgeglichener. Und dann fällt es mir auch leichter, mich zu beherrschen, weil nicht so viel aufgestaut ist. Also weil ich meinen Wasserball sozusagen nicht unter Wasser halten muss, sondern den ganz entspannt an der Wasseroberfläche herumschweben lassen kann, sozusagen. Genau. Ja, also wirklich zu schauen, dass man die Kraft hat. Ja, und vor allem auch bei Gott aufzutanken, weil es halt die größte Kraftquelle.
Ja, das bringt mich direkt zu der Frage, die ich loswerden wollte, weil wir ja gerade über den Heiligen Geist sprechen und auch jetzt um diesen konkreten Punkt der Selbstbeherrschung. Dein Buch ist untertitelt mit »Wie du als Mutter in der Nachfolge wachsen kannst«. Und man merkt, dass da der Heilige Geist aus deiner Sicht eine sehr wichtige Rolle spielt, gerade auch im Alltag. Warum ist das aus deiner Sicht so?
Ja, in der Schrift steht ja auch, dass Jesus uns den Heiligen Geist als Beistand geschickt hat. Ja. Er hat gesagt, ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann und er wird euch alles lehren, was ihr braucht. Deshalb glaube ich, ist der Heilige Geist einfach ganz ein wichtiger Begleiter im Alltag, weil Jesus selbst und uns ihn ja so geschickt hat und das so gesagt hat, dass er da unser Lehrmeister und auch unser Helfer ist. Und ich glaube, dass wir das oft übersehen oder ihn quasi zu wenig in Anspruch nehmen. Ja, er ist da, aber er drängt sich ja nicht auf. So wie Gott, also Gott drängt sich ja nicht auf, aber er möchte uns ja helfen und er möchte uns ja lehren und unterstützen und ausrüsten. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn ich ihn auch anrufe und einlade, dass das einen großen Unterschied macht.
Der Heilige Geist ist ja für viele Christen im Vergleich zu den anderen beiden der Trinität eher abstrakt. Ne? Gott Vater, Jesus, ja, mit dem kann man was anfangen, da hat man ein Bild. Der Heilige Geist ist für viele ja eher so ein bisschen mysteriös und ja, spricht man den jetzt direkt an oder wie gehe ich denn mit dem Heiligen Geist eigentlich um? Aber du scheinst da einen sehr alltäglichen Umgang oder auch eine alltägliche Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben. Wie machst du das konkret?
Ja, wir haben über die Jahre eine gute Freundschaft aufgebaut, würde ich sagen.
Sehr schön.
Also das war bei mir auch nicht immer so. Bei uns war es früher so, als ich noch ein Kind war, bei uns zu Hause, so die Redewendung im Alltag, einfach wenn jetzt irgendjemand was angestellt hat oder etwas verschwunden ist und es hat sich dann von uns vier Kindern aber keiner dazu gemeldet oder das zugegeben, dann war es so, ja, dann war es wahrscheinlich der Heilige Geist, wenn es von euch keiner war. Also so diese ominöse Person, die Dinge verschwinden lässt oder wenn es eben keiner war oder wenn man nichts gesehen hat, dann muss das der Heilige Geist gewesen sein. Also da habe ich mir dann auch schwer getan, das irgendwie mit dem Göttlichen zu verbinden. Das ist halt irgendwie so entstanden wahrscheinlich, diese Redewendung. Ich weiß nicht mehr genau warum, da war ich auch zu klein, dass ich das jetzt herleiten könnte, aber so habe ich es halt irgendwie in Erinnerung von unserem Alltag früher. Und da war schon für mich die Jüngerschaftsschulung Follow Me ein ganz großer Knackpunkt, wo ich diese Person des Heiligen Geistes sozusagen das erste Mal so richtig kennenlernen durfte oder auch wie er ganz konkret wirkt in unserem Alltag und dass wir ihn ansprechen können und einladen und dass er uns ja auch was mitteilen und lernen möchte. Das ist dann gewachsen über die Jahre. Genau, also ich habe ja die Jüngerschaftsschulung Follow Me insgesamt viermal gemacht. Ich habe es offensichtlich gebraucht. Also begonnen habe ich als Teilnehmerin und dann habe ich ein Jahr drauf, also im nächsten Durchgang, eine Kleingruppe geleitet und dann habe ich noch zweimal einen Standort quasi das ganze Team mitgeleitet und aufgebaut. Und ich habe schon gemerkt, so mit jedem Mal, dass das tiefer wird und mehr wird und dass Gott einfach spricht und handelt und dass er es immer wieder tut. Genau.
Was ist das für ein Kurs?
Follow Me ist eine Jüngerschaftsschule, die aufgebaut ist in 8 Wochenenden und die ja auch das Buch inspiriert hat sozusagen, weil ich mich da so intensiv damit beschäftigt habe. Und diese 8 Wochenenden sind dann quasi meine 8 Kapitel geworden. So kann man das ummünzen. Und die Jüngerschaftsschulung ist entstanden, wann hat das begonnen? Ich glaube 2012, glaube ich, hat es gestartet. Und das ist ja eine ganz spannende Jüngerschaftsschulung, weil es gibt ja viele verschiedene Formate. Und ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, der Bruce Kluwer zum Beispiel von Jugend mit einer Mission war ganz aktiv. Und haben sich dann in Wien ein paar eben zusammengefunden und die erste katholische Jüngerschaftsschulung gegründet, weil die gibt es eigentlich so gar nicht. Und so ist Follow Me entstanden. Da waren verschiedene, von Loreto war jemand dabei, eben von Jugend einer Mission, von der charismatischen Erneuerung, Gavin Farley war auch dabei. Und so haben sie dieses Programm entwickelt. Und es wächst und entwickelt sich noch weiter und ist jetzt mittlerweile schon in den Niederlanden, glaube ich, in England, in Spanien fangen sie schon an. Also es verbreitet sich auch sehr. Und darin durfte ich einfach auch ganz viel lernen. Also es rüstet junge Menschen aus, ist ausgerichtet, glaube ich, auf 15- bis 30-Jährige, so vom Konzept her. Und man darf da sehr viel lernen und wachsen. Und es verbindet ganz viel diese Theorie und Praxis. Genauso wie es auch Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Ja. Er hat ihnen viel erzählt und sie aber auch viel machen lassen. Und genau, so macht man es auch in der Jüngerschaftsschule, dass man auch praktische Erfahrungen sammelt.
Es gibt ein nettes Zitat, weil wir gerade noch beim Heiligen Geist waren. Da schreibst du, er wäre sehr mamafreundlich. Wie meinst du das?
Ja, weil es nicht aufwendig ist, mit ihm zu sprechen oder ihn einzuladen. Ja. Also wenn du nur ganz kurz betest, mitten in deinem Alltag, dass du sagst, komm, Heiliger Geist, ich schaff's nicht alleine, sei du jetzt da, führe mich, halte mich, sprich durch mich, das macht einen Unterschied. Also man braucht nicht viel. Mit mamafreundlich meine ich auch immer Sachen, die jetzt nicht aufwendig sind, ja, oder so wie Gebet und stille Zeit, das stellt man sich ja oft sehr, ja, mühsam vor oder das braucht jetzt viel. Da brauche ich mindestens einen Kaffee, eine Kuscheldecke, meine Bibel, 15 verschiedenfarbige Stifte, genau, eine Duftkerze und eine sanfte Lobpreismusik im Hintergrund. Und dann kann ich beten. So jetzt übertrieben gesagt. Aber so ist ja auch die Vorstellung manchmal oder so unser Traum vielleicht auch. Ist ja auch schön. Wenn das möglich ist, ist es ja auch schön. Und mit mamafreundlich meine ich einfach, dass du das mitten im Alltag, mitten in deinem Chaos machen kannst. Ja? Selbst wenn du am Wickeltisch stehst, kannst du sagen, ja, komm, Heiliger Geist, ich merke, mir geht die Kraft aus.
Und was passiert? Was passiert, wenn du das betest, Franziska? Also jetzt mal ganz, ganz konkret. Du stehst da, der eine pinkelt dich an, der andere ist in der Küche und verteilt gerade das Mehl auf dem Fußboden und die dritte schreit, Mama, Mama, guck mal, was ich kann. So, was machst du dann?
Atmen.
Singen.
Gnade. Ganz viel atmen, Gnade, und singen. Gnade. Genau. Also ich merke, vor allem wenn ich es schaffe in diesem Moment, ja, diese Brücke zu schlagen und zu beten und zu checken, hey, ich bin nicht allein. Das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, wir Mamas fühlen uns ganz oft, wie du beschreibst, in unserer Misere. Also wenn die Chaoswellen zusammenschlagen und irgendwie alle Kinder in eine andere Richtung laufen und man überall gleichzeitig sein sollte. Ich merke dann schon oft, dass ich mich allein und überfordert fühle. Und schon dieser Schritt zu gehen, zu sagen, nein, ich bin nicht allein. Gott ist bei mir. Er ist mitten jetzt in meiner Situation, ist bei mir, er kennt genau meine Lage und ich bin da nicht allein. Ich muss es nicht alleine schaffen. Das macht schon einen großen Unterschied für mich.
Also ich kann da auch wieder total einhaken, dieses ja, ich bin mit allem so allein. Und du sprichst das auch an, das hat mir auch sehr gut gefallen. Als die Kinder klein waren, ist man manchmal ein bisschen in der Versuchung, so ein bisschen in Selbstmitleid zu versinken oder sich in der Opferrolle zu fühlen. Mhm. Ich stehe allein mit allem und wenn der Mann, der kann den ganzen Tag irgendwie draußen seinen Geschäften nachgehen und wird dann so irgendwie auch ein bisschen ungerecht, denke ich mal. Was hilft dir dagegen? Ist es dieses, wenn du dann sagst, komm, Heiliger Geist, rück mal meine Gedanken zurecht oder bring mich mal wieder auf Spur? Merkst du dann, dass sich da was ändert in dir? Weil genau dieses Selbstmitleid und Opferrolle, das habe ich noch in keinem Mama-Buch vorher gelesen. Das fand ich super, dass du das ansprichst.
Ja, das ist auch total wichtig. Und ich glaube, dass uns allen manchmal so geht. Gerade wenn du dann so Phasen hast, wo du eh schon nicht schläfst und irgendwie nie in Ruhe essen kannst und schon gar nicht alleine aufs Klo gehen kannst. Das sind ja dann so Grundbedürfnisse, die du irgendwie schon hingibst, wo man dann schon an seine Grenzen kommen kann. Und dann kann ich die Entscheidung treffen, ja, ich armes Elend, ich muss mich so veräußern. Oder ich kann auch konkret überlegen, muss ich das alles oder will ich das? Also für mich macht das auch einen Unterschied, wie ich im inneren Dialog mit mir spreche. So, ich muss schon wieder kochen, ich muss jetzt das putzen, ich muss jetzt schon wieder wickeln. Oder kann ich für mich das analysieren und sagen, ja klar, muss es getan werden. Und gleichzeitig bin ich total gerne Mama und ich will diese Dinge für meine Familie tun. Dann macht es auch einen Unterschied, wie ich das benenne. Ja, ich muss jetzt nicht das und das kochen. Ich will, dass meine Kinder sich halbwegs gut ernähren und mir ist das wichtig und deswegen will ich das jetzt auch kochen. Also so kleine Sätze oder zum Beispiel habe ich in meiner Küche auch dort und da kleine Zettelchen hängen, wo ich so Dinge aufschreibe, die mir gerade sehr wichtig sind. Und über der Kaffeemaschine zum Beispiel hängt bei mir ein Zettel, da steht drauf Perspektive. Also das hilft mir, wenn ich so im Alltag die Gefahr droht, so ein bisschen zu versinken, dass ich da, wenn ich das dann sehe im Vorbeigehen, dann merke ich Perspektive. Okay, was habe ich mir da dabei gedacht? Da habe ich mir dabei gedacht, dass ich, wenn ich die Perspektive wechsle, auch schnell wieder erkennen kann, wie gut es mir geht, wie gesegnet, dass ich bin, wie glücklich, dass ich bin in meinem Leben, auch wenn es mega anstrengend ist, das darf sein. Aber diese Perspektive wieder einzunehmen, die Arbeit, die ich da mache, die sich oft so endlos anfühlt, ja, so wie der Sisyphus seinen Stein den Berg hinaufrollt, so mache ich die Wäsche und koche das Essen. Und das stimmt nicht, denn als Mama, wenn ich zu Hause bin und für meine Kinder sorge und Liebe in ihr Leben spreche und schaue, dass es ihnen gut geht und dass sie lernen dürfen, dann ist es Arbeit für die Ewigkeit. Ja? Gott hat uns da ewige Seelen anvertraut. Das ist nicht so, dass die 18 Jahre bei mir sind und dann verabschiede ich mich und sehe die nie wieder oder dann ist meine Arbeit erledigt, sondern es ist halt echt so, dass Gott hier neue Menschen geschaffen hat, dass die uns in unsere Obhut geschenkt sind und dass die für die Ewigkeit bestimmt sind. Und ich als Mama und mein Mann als Papa, wir dürfen da an diesen ersten Jahren, an diesem ganz wichtigen Fundament so viel hineinsprechen und hineinlegen. Und was ist das für ein Privileg? Und ja, da reicht dieses eine Wort, wenn ich das sehe in meiner Küche, dass diese Gedanken auch wieder wachgerufen werden, dass mir das wieder klar wird. Und das hilft schon sehr, das dann auch wieder gerne zu tun. Ja, also nicht so widerwillig oder wie du sagst, ja, in dieser Opferrolle, sondern ja, hey, ich bin berufen, ich bin Mama, ich bin da ganz eine wichtige Person und ich darf das tun.
Das hast du total schön formuliert, finde ich. Und ich glaube, das ist sowieso immer so ein Geheimnis im Alltag, immer wieder auch mal diese Vogelperspektive einzunehmen oder auch diese Ewigkeitsperspektive in dem Fall, wie du es genannt hast, um die Dinge nochmal ein bisschen aus einem anderen Licht zu betrachten. Plötzlich erscheinen manche Dinge ja dann auch wirklich ganz anders. Und ich finde, also das kann ich voll unterschreiben. Die Kinder, die sind uns anvertraut und es ist ein Privileg und es ist Arbeit für die Ewigkeit irgendwie oder Sorge für die Ewigkeit. Also wirklich kann ich super nachvollziehen, Franziska. Vielleicht bleiben wir mal nochmal in der Vogelperspektive und gucken auf dein Buch. Da fragt man sich ja schon, Mensch, du hast ja wirklich den vollen Alltag mit Kindern und was da alles dazugehört. Und trotzdem hast du es hinbekommen, ein Buch zu schreiben, wie auch immer du das gemacht hast. Offenbar war der Antrieb, das zu tun, relativ stark ausgeprägt. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, so, ich muss jetzt ein Buch schreiben zu diesem Thema?
Ja, das war total verrückt. Also ich würde sagen, der Heilige Geist hat mich dazu bewogen. Also ich wäre jetzt alleine in dieser Lebensphase nie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Ist ja wahnsinnig. Also unsere Tochter war damals 4 Monate alt, der Große war 20 Monate alt. Also es ist ja wirklich drunter und drüber gegangen. Ich habe wenig geschlafen, sehr wenig geschlafen. Und ich hatte aber das große Glück, also mein Mann hat zu dieser Zeit die Arbeit gewechselt und war 2-3 Monate auch wirklich zu Hause. Und das muss man dazu sagen, das ist mir auch ganz wichtig, weil viele Mamas sich fragen, ja, wie geht denn das? Und bist du irgendwie ein Übermensch, dass du das geschafft hast? Nein, bin ich nicht. Ich bin ganz ein normaler Mensch und ich habe das geschafft durch ganz, ganz viel Gnade und weil es einfach so klar auf meinem Herzen war, dass es für mich eindeutig war, dass Gott da gesprochen hat, dass ich das tun soll. Und es ist auch total einfach gegangen. Also ich habe mich da nicht plagen müssen. Ich habe immer am Abend und in der Früh, also ich bin mit meiner Tochter ganz oft um 4 Uhr morgens schon aufgestanden, weil sie dann nicht mehr schlafen konnte. Und da habe ich mich halt einfach zum Computer gesetzt und weitergeschrieben. Und sie ist da bei meinen Füßen gelegen und hat ein bisschen mit meinen Zehen rumgespielt und mit ihrem Babyspielzeug. Und ich habe halt geschrieben. Und es ist für mich so eindeutig, dass dieses Buch mir von Gott geschenkt wurde, weil es war wirklich einfach. Ich habe innerhalb von 4-5 Wochen dieses ganze Manuskript geschrieben gehabt, eben in diesen Zeiträumen, ja, wirklich den Großteil so ganz früh am Morgen oder spät am Abend. Und es ist mir nicht schwer gefallen. Es war ein Kapitel nach dem anderen. Es war für mich klar, wie ich es aufbauen muss, so an die Jüngerschaftsschule angelehnt. Und es kam, es ist einfach geflossen. Und ja, also für mich ist es das klare Zeichen gewesen, dass da viel geschenkt wurde. Genau. Also es hat mir schon auch voll Spaß gemacht, weil ich habe immer schon gerne geschrieben. Aber ich wäre jetzt, wie gesagt, von mir aus nicht auf die Idee gekommen, ich will ein Buch veröffentlichen. Also es war wirklich so, ich habe mir Gedanken gemacht, Gott, wie soll ich denn Jüngerschaft leben? Ich bin jetzt Mama, ich bin so eingedeckt, wie geht das? Und dann hatte ich am Herzen, ja, schreib es einfach auf. Ich sag's dir, schreib's auf. So ungefähr war das. Dann habe ich begonnen zu schreiben.
Weil du schreibst ja selber ganz am Anfang deines Buches, das Schreiben für dich sowieso immer als eine gute Strategie war und du lädst auch deine Leserinnen immer wieder dazu ein, sich selbst Gedanken und Notizen zu machen, also schreibend zu leben. Wer schreibt, der bleibt. Warum ist dir das so wichtig, Franziska?
Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Hände einfach auch benutzen oder es ist so ein guter Weg, von innen nach außen zu kommen, ja, oder etwas von innen auch loszuwerden. Ich glaube schon, dass wir oft Dinge in uns verschließen oder und das ist auch nicht so gesund oft, ja, gerade auch negative Dinge oder Dinge, die uns sehr beschäftigen. Es ist so wichtig, das irgendwo anzubringen, dass wir es loslassen können. Und da tut mir halt das Schreiben so gut, weil es hilft auch eine Perspektive, eben auch die Vogelperspektive wieder einzunehmen, das dann so nachzulesen, auch im Nachhinein ist oft sehr, sehr spannend oder sich klarer zu werden, was wühlt mich auf? Warum bin ich durcheinander? Wenn ich schreibe, dann ist das wie, ja, wenn du so einen aufgewirbelten Teich hast und das Wasser ist ganz schlammig und wenn es sich dann setzen darf, also wenn der Schlamm dann zu Boden sinkt, das ist für mich das Aufschreiben. Ja, dann kann sich alles setzen, es wird ruhig, der Blick wird klar und ich kann erkennen, was eigentlich da am Grund liegt, ja, was da los ist.
Das sortiert sich so das Leben. Aber mir ist das genauso. Genau. Hannes, ich muss das mal bekennen. Wenn ich ganz viel Gewirbel habe, dann schreibe ich.
Ehrlich, was schreibst du denn dann?
Dann schreibe ich das auf. Dann sortiert sich das. Und ich merke das, wenn ich viele Wochen nicht geschrieben habe, dann läuft das Leben relativ smooth. Und wenn ich plötzlich die Seiten sich füllen, dann dachte ich, oh, jetzt ist echt viel los. Jetzt muss ich schreiben. Ich kann die Franziska sehr gut verstehen.
Okay, ich jetzt nicht so.
Also, du liest dafür ganz
genau, rational kann ich das nachvollziehen, aber ich habe diese Erfahrung so für mich nicht gemacht, dass ich durch das Schreiben irgendwie, aber ich verstehe, dass man natürlich nochmal anders reflektiert, wenn man Dinge selber nochmal zu Papier bringt. Und also insofern, ich kann es verstehen.
Das doch, Bild doch. Mit diesem aufgewirbelten Teich ist wunderbar. Franziska, das behalte ich mir, das ist super. Mhm. Genau, da schwimmt der Dreck und dann, wenn man schreibt, dann setzt er sich so langsam.
Ja. Genau, Franziska, wenn man dich so sprechen hört, wenn man sich mit dir austauscht, was wir ja gerade tun und wenn man so dein Buch liest, dann hat man schon das Gefühl, man hat mit einer ziemlich aufgeräumten, gereiften Frau zu tun, die auch ihren Glauben sehr reflektiert lebt und auch ganz bewusst im Alltag lebt. Wir haben ganz am Anfang von unserem Gespräch schon mal das kurz angerissen. Das war nicht immer so, sondern es gab eine Zeit in deinem Leben, wo du Gott als unendlich weit weg empfunden hast. Was war das für eine Zeit?
Also es war vor allem in meiner Jugend. Also ich habe schon in meiner Kindheit eben, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich schon in einem christlichen Elternhaus groß werden durfte und Gott da von Anfang an auch kennenlernen durfte. Und ich habe dann irgendwann in meiner Jugend schon auch den Weg verloren oder so diesen Zugang zu Gott verloren, vor allem weil ich das Gefühl hatte, dass ich es nicht wert bin, von Gott geliebt zu sein. Also das war eine ganz große Wunde für mich, dass ich so mich selbst da nicht annehmen konnte und das dann auch irgendwie nicht gelernt habe. Und für mich dann irgendwie klar war, wenn ich mich nicht annehmen kann, dann kann Gott das auch nicht. Also ich habe da Gott eigentlich abgesprochen, dass er mich auch in meinem zerrissenen und zerbrochenen Zustand genauso liebt, wie wenn ich so die perfekte kleine Franzi bin, die ich natürlich nicht bin und nicht sein kann. Habe ja auch durchaus einige Fehler schon gemacht in meinem Leben. Und ich konnte das dann nicht mehr glauben, dass Gott mich auch liebt, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich zerbrochen bin, und habe mich dann eigentlich versteckt vor Gott. Also es war gar nicht so, dass ich nicht geglaubt habe, dass es Gott gibt. Ich habe immer geglaubt, dass es ihn gibt, aber ich konnte nicht mehr glauben, dass es diese persönliche Liebe zu mir gibt, quasi auch, wenn ich nicht dem entspreche, was ich mir unter einem guten Christen so vorgestellt habe. Und ich musste dann auch wirklich noch mehr zerbrechen und war dann in einer großen Traurigkeit und Einsamkeit und habe das auch sehr nach innen versteckt. Also in meinem Außen hat mein Leben eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe immer gute Noten gehabt, habe gut abgeschlossen, habe nebenbei gearbeitet, mein eigenes Geld verdient, habe dort und das viel gemacht, war unterwegs. Aber innerlich war ich sehr traurig und sehr leer. Und ich durfte dann durch einen, wie soll man so schön sagen, gut geführten Zufall in Salzburg tatsächlich beim Studium dann auch wieder eine sehr lebendige Gemeinde kennenlernen. Und da bin ich eben zu den Lorettos gekommen und durfte da die Erfahrung machen, dass mir Gott ganz konkret ins Herz gesprochen hat, dass er mich liebt, selbst in meinem Zustand sozusagen oder in meiner Verlorenheit. Ja, ich hatte da war ein ganz ein großer Saal und da waren viele, viele junge Leute bei einem Gebetskreis. Und mein Bruder hat mich da mitgenommen, hat mich da noch nach Salzburg gefahren in meine Wohnung. Und weil die Zeit zu knapp war, also er wollte eben zu diesem Gebetskreis fahren und die Zeit war dann zu knapp, dass er mich vor dem Gebetskreis noch in meine Wohnung bringt. Jetzt musste ich so mehr oder weniger, musste ich mitkommen. Was hätte ich sonst tun sollen? Und ich stand in diesem Saal und ich hatte in meinem Herzen so ein deutliches Bild. Ich habe mir das so vorgestellt, es sind so Gottes Schäfchen und die sind alle ganz weiß und süß. Und ich komme da mit einem schwarzen Fell hinein, so habe ich mich gefühlt. Und am Ende dieses Gebetskreises hatte ich irgendwie ganz klar in mir so diese Stimme oder diese Zusage, dass wir doch alle ein bisschen graumeliert sind. Ja, also dass es diese weißen und schwarzen Schäfchen in diesem Sinne gar nicht so gibt, sondern dass wir alle unsere grauen, schwarzen Flecken und Strähnchen haben und dass uns Gott aber alle gleichermaßen liebt. Und da hat dann mein Herz irgendwie begonnen aufzuatmen und Gott ganz neu zu suchen. Und das war dann natürlich noch ein längerer Weg, aber ich bin halt immer wieder gekommen in diesen Gebetskreis und dürfte lernen und auch annehmen, dass Gott mich wirklich liebt. Genau mich mit allen meinen Fehlern. Und so hat dann meine engere Beziehung mit Gott begonnen. Ja.
Also diese engere Beziehung zu Gott, die spürt man ja wirklich ab, die spürt man in deinem Buch ab. Dein Herz brennt für Persönlichkeitsentwicklung, dein Herz brennt für Jüngerschaft einfach, ja, weil du erfahren hast, dass Gott dich liebt, möchtest du, dass andere das auch erfahren. So spürt man das wirklich auch in deinem Buch. Aber was ich spannend finde, ist, dass du auch schwierigen Aspekten da nicht ausweichst. Jesus erklärt seinen Jüngern ja mal an der Stelle, dass Nachfolge bedeutet, also Jüngerschaft, Nachfolge, dass man, ich zitiere, täglich sein Kreuz auf sich nehmen muss. Das klingt ja jetzt nicht so attraktiv, wenn wir ehrlich sind. Aber du thematisierst das und da wollte ich dich mal fragen, was würdest du als dein Kreuz in Anführungszeichen, das du zu tragen hast tagtäglich, bezeichnen? Du willst mit Jesus unterwegs sein, also gehört das auch dazu.
Ja, da hast du recht. Also unser Kreuz, mein ganz konkretes Kreuz im Alltag, ich würde mal sagen, schlaflose Nächte sind ein kleines Kreuz oder manchmal auch ein großes Kreuz des Mama-Seins. Es gehört dazu, dieses Loslassen müssen, ja, vieles nicht kontrollieren können oder bestimmen können. Das hängt natürlich auch vom Persönlichkeitstyp ab, aber für mich ist das schon ein Kreuz, dass ich meinen Alltag auch so sehr nach anderen Menschen ausrichten muss, / darf. Das gilt es auch immer wieder anzunehmen, ja, und auch diese vielen endlos scheinenden Arbeiten sind manchmal so kleine Kreuze, die ich tragen darf und ganz bewusst auch schenken darf, ja, dass die Wäsche wieder gewaschen ist und das gekocht ist. Das klingt sehr alltäglich und ist es auch. Und doch ist es so ein Ort, wo man sich, so wie Jesus am Kreuz, auch schenken und hingeben darf und wo man manche Dinge auch zurückstellt oder auch eigene Bedürfnisse mal zurückstellt und ja, sich auch ein bisschen manche Dinge in einem auch sterben dürfen, damit sie dann mit Christus auferstehen können. Ja, gerade Marci Seiwald hat mal gesagt, Kinder zu bekommen ist die charmanteste Art, den Egoismus an den Nagel zu hängen. Das ist ja auch in vielem sehr treffend. Das ist auch ein Teil dieses alltäglichen Kreuzes. Dann ist es natürlich auch immer wieder, mittlerweile deutlich weniger als früher, aber auch ein bisschen ein Kreuz, dass man auch öffentlich oder vor anderen, auch gerade vor Menschen, die einem wichtig sind, auch selbstbewusst und liebend zu seinem Glauben steht und dahinter steht. Und da ja manchmal auch eine sehr unpopuläre Meinung vertritt oder eine Ansicht, die jetzt für viele veraltet und verstaubt ist und die für mich aber ganz lebendig ist und die Wahrheit ist, dass es Jesus gibt und dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und es ja auch nicht immer und überall so leicht zu vertreten und so zu leben. Und ich muss sagen, da ist das Altern ein sehr guter Lehrmeister. Ich bin jetzt 31 und ich liebe es, älter zu werden, weil ich merke, dass ich immer mehr in mir ruhe und mir das nicht mehr so viel ausmacht, wenn ich vielleicht mal uncool bin.
Genau. Das haben wir schon oft thematisiert, genau. Hannes, dass das Alter da durchaus auch seine Chance und seinen Charme hat in der Beziehung.
Dass man nicht mehr zwingend cool sein muss,
ja,
zum Beispiel.
Genau. Und man es einfach gelassener sieht. Da kannst du dich auf noch mehr freuen, Franziska.
Ja.
Wir bringen nämlich beide noch mehr super Alter auf.
Ja, möglicherweise auf ist das Waage. So, dass der Gruppendruck auch nicht mehr so groß ist. Mhm. Ich meine, es gibt bestimmt noch ältere Menschen, die den immer noch sehr erleben. Aber ja, gerade, ich glaube, gerade so im Mutterstatus mit kleinen Kindern, da ist man ja in der Regel noch nicht so alt und hat entsprechend viel Vergleiche. Du sprichst ja auch das Thema Social Media, überhaupt Handygebrauch an. Aber was mich, was einen auch hier und da wahrscheinlich auch so ein bisschen niederdrückt, weil bei den anderen ist es immer alles, sieht es immer alles so toll aus. Das bringt mich nochmal zu dem Thema Selbstannahme, über das wir vorhin gesprochen haben. So dieses, ich kann mir vorstellen, dass für viele Mütter es auch ein Kreuz ist, dass sie sich vielleicht nicht gut genug fühlen. Dass sie das Gefühl haben, ich bin keine gute Mutter. Ich versage auch im Mutterdasein. Kennst du dieses Gefühl und was würdest du Frauen sagen, die sich so fühlen?
Ja, absolut. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Und vor allem kommt dieses Gefühl meistens kurz nach einem Moment, wo du dir so denkst, ach, läuft eigentlich ganz gut heute. Ich glaube, ich habe es gut im Griff. Ja, das habe ich gut hingekriegt. Wenn du ungefähr so denkst, dann kommt ganz oft kurz darauf so ein Moment, oh mein Gott, ich bin die schlechteste Mutter auf der ganzen Welt, wie konnte ich nur? Oder was ist mir da passiert? Das kenne ich. Und da gilt es wieder, dieses gnädig zu sich selbst sein einzuüben, auch mit den Augen des Vaters auch auf sich selber zu blicken, dass wir eben niemals perfekt sein können. Und das ist auch eines der Zettelchen, die in meiner Küche hängen, wo draufsteht, ich bin genug. Ja, also ich bin gut genug, ich bin genug, ich bin geliebt. Und das immer wieder sich diese Wahrheit auch selbst zuzusprechen. Weil von außen, wenn du dich in diesen Vergleichen, wie du sagst, auf Social Media verlierst oder in deiner eigenen Vorstellung, den eigenen Ansprüchen, wie eine gute Mutter ist, dann wirst du das nie erreichen. Du wirst immer wieder daran zerbrechen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir lernen, uns selbst zu erlauben, Fehler zu machen und selbst auch zuzusprechen, ich bin gut genug. Ja, ich bin genug, weil diese Wahrheit, die spricht uns ja auch Gott zu und es steht immer wieder in der Bibel, ja, dass du ein geliebtes Kind bist. Und ich glaube, wir Menschen brauchen einfach die Wiederholung. Es reicht niemals aus, wenn wir was einmal lesen oder hören und wir haben den Eindruck, ach ja, jetzt habe ich es begriffen. Ich glaube, dass es immer wieder eine Wiederholung braucht und dass es immer wieder auch Phasen gibt, wo wir das mehr brauchen. Und dann kannst du zum Beispiel auch, ja, ich sage das auch meinem Mann, sag, ich habe mich heute einfach nicht gut genug gefühlt. Hinten und vorne, es hat nie gereicht, irgendwas war immer, irgendeiner hat immer geschrien. Ich habe mich einfach gefühlt wie eine Versagerin, das einfach auch zu sagen und zu teilen und Menschen, die dir nahestehen in deinem Leben, denen zu erlauben, da auch hineinzusprechen und dir Mut zuzusprechen, ja, dass wir uns einander aufbauen. Das ist da auch eine gute Strategie oder eine Hilfe für mich, das immer mehr zu lernen.
Ich finde es gut, wie du das thematisierst, auch dieses Vergleichen, dass viel Not eben vom Vergleichen kommt und du wirbst sehr für Mama Solidarität, dass man auch miteinander gnädig umgeht als Mütter untereinander. Ich möchte jetzt aber nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, weil du sagst, Wiederholung ist wichtig, Wiederholung schafft Routinen, gute Routinen. Und das hat mich an was erinnert, was du in deinem Kapitel übers Gebet schreibst. Es gibt ja die eine Stelle in den Briefen von Paulus, wo er sagt, man soll ohne Unterlass beten. Und da ist es schon eine Frage, wenn man das so liest, denkt man, ja, wie soll das denn funktionieren? Das kann ja gar nicht, weder im normalen Arbeitsalltag und als Mama schon gar nicht, wenn man so viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss, die man da rumjongliert. Wie soll ich da nebenher auch noch beten? Aber du hast da echt eine gute Lösung für dich gefunden. Kannst du uns da mal mit reinnehmen?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich in dem Kapitel geschrieben habe an der Stelle, aber ich kann gerne einfach so aus meinem Alltag erzählen. Dieses Betet ohne Unterlass, das spricht ja auch in das hinein, was du mit Liebe tust. Ja, was ist Gebet? Gebet ist mit Gott in Beziehung sein. Etwas auch mit Gott, durch Gott und für Gott zu tun. Und alles, was du als Mama tust in deinem Alltag, das kann Gebet sein, kann eine Form des Gebetes sein. Ja, wenn du mit Liebe euer Zuhause staubsaugst von mir aus, ja, und das aus einer Hingabe machst, ja, und es kann auch Lobpreis Gottes sein, ja, du kannst es mit Freude machen, mit Dankbarkeit, dass ihr ein Zuhause habt. Du kannst, wenn du in der Nacht dein Kind stillst oder wenn du es weinend in den Schlaf trägst, das ist auch eine Form des Gebetes und der Hingabe, weil Jesus sagt ja auch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, also alles, wo ich mich auch schenke oder wo ich etwas für meine Mitmenschen, in diesem Fall halt ganz oft die kleinen Kinder, tue, das tue ich ja auch in einer Liebe zu Christus und in dem Sinn auch für ihn. Das heißt, es kann ja tatsächlich sehr, sehr vieles von dem, was du sowieso tust, eine Form des Gebetes sein, wenn du diese Perspektive für dich entdeckst.
Da haben wir wieder das Wort Perspektive. Das ist nämlich genau die Frage, wie gucke ich auf Gebet? Nur still hinsetzen, Hände falten und eine halbe Stunde Gedanken gehen, Himmel schicken oder wirklich im Tätigsein einfach das mit dem Heiligen Geist im Herzen in Verbindung mit Gott zu tun. Genau das ist Gebet. Das ist auch das, was du geschrieben hast, gell, Hannes?
Ja, das war das schon.
Ich erinnere mich noch an einen coolen Satz, da hast du Paul Watzlawick zitiert, der ist ja Kommunikationswissenschaftler, glaube ich, gewesen, weiß nicht, ob der noch lebt, keine Ahnung. Von ihm stammt dieser berühmte Satz, nicht kommunizieren kann man gar nicht. Also man kann nicht kommunizieren. Genau. Und du hast da so umgewandelt in, man kann nicht beten. Das fand ich irgendwie echt cool, weil es ist ein Perspektivwechsel. Weil man dann alles mit reinnimmt, was man so tut im Alltag, dass man sagt, auch das ist Hingabe, auch das ist Anbetung, Gebet, je nachdem, in welcher Haltung man es tut.
Ja, das macht einen großen Unterschied.
Du hast in diesem Kapitel, wo es um das Thema Gebet geht, auch einen schönen Alltags- Lifehack erwähnt, den ich besonders interessant fand, und zwar deinen Ideentopf für kreatives Beten. Vielleicht magst du uns kurz nochmal erzählen, was es mit diesem Ideentopf für kreatives Beten auf sich hat.
Ja, wie gesagt, oft ist es eine Frage der Perspektive, und wir haben gewisse Dinge gelernt oder nicht gelernt und eine Vorstellung von Gebet, die dann manchmal sehr eng und verstaubt ist vielleicht, und das kann nur so ist das Gebet und nur so gilt das als Gebet. Und mit diesem Ideentopf wollte ich einfach ja, eine Auswahl anbieten, wo man daraus schöpfen kann, ja, wie eine bunte Blumenwiese, und man nimmt sich das, was gerade möglich ist oder was besonders gut riecht oder was einem am besten gefällt, das nimmt man sich mit und das probiert man aus und das stellt man sich dann hin und dann macht man was damit. Und ich glaube, dass wir auch durch dieses mal was Verschiedenes machen, uns leichter tun, im beständig zu sein. Ja, ich habe vor kurzem gelesen, Beständigkeit braucht Flexibilität. Ja, also, dass wir beständig im Gebet sein können, braucht es vielleicht auch mal was Verschiedenes auszuprobieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich teile da ein paar Ideen mit, was man so machen kann im Alltag, was man so ausprobieren kann, weil es für mich immer wieder so ein Schatz ist, etwas Neues zu entdecken. Und dadurch entdecke ich auch neue Facetten an Gott oder in meiner Beziehung zu Gott und dadurch auch wieder an mir und ja, in meinem ganzen Leben. Es wirkt sich ja immer auf alle Beziehungen aus.
Was für eine Sache hast du denn so in der jüngeren Vergangenheit mal ausprobiert, wo du dachtest, Mensch, das hast und wo du auch eine schöne Erfahrung gemacht hast?
Ja, gerade gestern habe ich zum Beispiel dieses Gebet mit der Atmung wieder gemacht und mit dem Loslassen und Empfangen. Also gestern hatten wir einen sehr turbulenten Tag, sage ich mal. Und ich habe mich sehr auf meine Atmung konzentriert und habe dann meine Rastlosigkeit und meinen Stress habe ich losgelassen. Ja, und einfach die Handflächen nach unten richten und das bewusst so ja auch körperlich loslassen. Und dann einatmen und empfangen, die Handflächen nach oben richten und Gottes Frieden bewusst empfangen und ins Herz aufnehmen. Ja, seine Ruhe, die Gelassenheit. Und das habe ich dann mehrmals über den Tag verteilt gemacht, wenn ich halt mal kurz gesessen bin oder auch beim Stillen. Und ich habe schon gemerkt, dass es mir die Ruhe und die Fähigkeit gegeben hat, gestern wirklich eine Sache nach der anderen zu machen. Wenn man drei kleine Kinder um sich hat, hat man oft das Gefühl, ich muss alles gleichzeitig machen. Jeder braucht mich gleichzeitig. Und ich habe den Kindern dann auch gesagt, schaut's, alles gleichzeitig, das kann ich nicht schaffen. Ich bin nur eine Mama. Aber eine Sache nach der anderen, das können wir schaffen. Jetzt fangen wir mit dem an, jetzt atmen wir durch und jetzt machen wir das Nächste. So, und das hat gestern echt, das war so eine Gnade einfach. Ja, das war Gnade im Alltag.
Ja, wie schön.
Das war schön.
Ja, danke für den Einblick auch in dein Familienleben von gestern. Eine Sache nach der anderen. Und wenn wir jetzt auf unseren Podcast schauen, müssen wir eigentlich auch sagen, jetzt haben wir uns eine Stunde lang unterhalten über dich, über dein Buch, über das, was du auf dem Herzen hast und was du gerne den Mamas dieser Welt so mit ins Herz sprechen möchtest. Und das war eine schöne Stunde. Also vielen, vielen Dank, liebe Franziska, für deine Zeit und auch für deine Gedanken, für den Austausch. Das war ganz wunderbar.
Ich habe ganz viele Bilder aus dieser Stunde. Ja, tolle Bilder. Wasserball unterm Wasser, graumelierte Schäfchen, aufgewirbelte Teiche. Und ich sehe dich auch Bücher schreiben und ein Baby mit deinen Zehen spielen. Ich habe viele Bilder im Kopf.
War ja, ich cool. Liebe es sehr, weil Bilder machen das Verstehen einfach so viel einfacher.
Ja, das ist richtig cool.
Ja, von Bildern wieder zurück zum Buch. Also nochmal herzlichen Dank, liebe Franziska, für deine Zeit, für das Gespräch, für den Austausch. Wunderbar, danke.
Sehr gerne, ich sage danke. War sehr nett mit euch.
Danke, nehmen wir gerne an. Und weil wir so schön beim Danken sind, bedanken wir uns auch bei dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du mit uns diese Stunde verbracht hast und uns gelauscht hast beim Gespräch darüber, wie Mütter in der Nachfolge wachsen können und welche Erfahrungen insbesondere Franziska Buchegger da gemacht hat. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Mama nach dem Herzen Gottes. Wie du als Mutter in der Nachfolge wachsen kannst, wenn dich dieses Buch interessiert, weil du sagst, na, die Franziska, die hat auch interessante Ansichten, dann frag gerne in deinem örtlichen Buchhandel danach, christlicher Buchhandel, da ist es auf jeden Fall. Ansonsten kriegst du es natürlich auch bei jeder, in jeder Buchhandlung bestellt. Oder aber du schaust mal online bei gerd.de vorbei. Da sind auch Leseproben, wenn du mal reinschnuppern willst, wie sich das so liest. Liest sich ganz fein. Also Franziska kann auch wirklich gut schreiben. Da merkt man, wenn jemand gerne schreibt, dann das merkt man auch, wenn man die Texte liest, dass da jemand gerne schreibt. Insofern sei dir das ans Herz gelegt. Wenn du noch mehr über die Franziska Buchegger erfahren willst, dann besuch sie doch auf Instagram oder folge ihr bei Instagram. Da ist sie unterwegs unter franzi.buchegger oder auch im Internet, da hat sie einen Blog, denn Franziska ist auch ja, passionierte Bloggerin, auch das passt ins Bild. Du findest sie unter franziskabuchegger.com. So, genau, das wär's dazu. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns auch ein Danke sagen möchtest, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und oder ein Abo, was du uns da lässt. Das, ja, das würden wir sehr schätzen.
Unbedingt.
Und vielleicht auch einen Kommentar. Hier und da kann man ja auch kommentieren. Da freuen wir uns auch immer, wenn ihr da oder wenn du da reinschreibst, wie dir die Folge gefallen hat. Das ist für uns auch immer ein schönes Feedback. Okay, so und zum Schluss. Zum Schluss.
Lass mich raten. Ein Zitat.
Und ich muss gestehen, ich habe einige Zitate rausgeschrieben aus dem feinen Buch von Franziska. Eins hat mich ganz besonders gut erwischt. Das ist ein sehr kurzes, ein sehr knackiges. Und das geben wir dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, noch auf deinem Weg in den weiteren Teil des Tages oder der Nacht, je nachdem, wann du uns hörst, mit auf den Weg. Zweifle nie in der Dunkelheit an dem, was Gott dir im Licht gezeigt hat.